Die folgende Sendung wird gefördert durch das Referat für Klimaschutz und Umwelt der Stadt München.
Hallo und herzlich willkommen bei LoRa München auf der 92.4. Heute mit unserer vierten Sendung aus der Reihe Wo München fair ist. AkteurInnen, Wege und Stationen des fairen Handels. Mit dieser Sendereihe wollen wir den fairen Handel ins Bewusstsein der VerbraucherInnen rücken. Dabei schauen wir nicht nur auf München, sondern auch über den Münchner Tellerrand hinaus, in das Umland, weiter auf die Metropolregion München und noch ein bisschen darüber hinaus, nämlich in den globalen Süden. In unserer heutigen Sendung aber geht es ausnahmsweise nicht um den fairen Handel, sondern um die Fragen, wie nachhaltig ist München? Woran kann man das festmachen und hat München eine Nachhaltigkeitsstrategie? Darüber sprechen wir unter anderem mit Helmut Schmidt von der Münchner Initiative Nachhaltigkeit und mit Martin Hensel vom Bund Naturschutz in München. Unser Handeln, Wirtschaften und unser Leben hat natürlich nicht nur Auswirkungen auf uns, auf unsere Stadt, sondern unser CO2-Ausstoß, Energieverbrauch, Konsum oder unsere Ernährung haben globale Auswirkungen. Und nicht umsonst heißt einer der Leitsprüche der Stadt, von München soll kein Schaden ausgehen. In der zweiten Hälfte der Sendung greifen wir dann einige wichtige Themen im Nachhaltigkeitsdiskurs heraus. Es geht um nachhaltige Stadtentwicklung, Wohnen und Mieten, Mobilität und Verkehr. Konkret sprechen wir über Mietwucher, Nachverdichtung und die Folgen, über die Hochhausdebatte und den geplanten Autotunnel durchs Hasenbergl.
Hier ist LoRa München auf der 92.4.
Klimawandel, Umweltverschmutzung, Hitzewellen, Ressourcenausbeutung, Krieg, Pandemie, Hunger und Armut und soziale Ungleichheit. All dies zeigt der Menschheit ihre planetaren Grenzen auf. Klar ist, so kann es nicht weitergehen. Aber über die Wege, wie man den vielen Krisen Herr werden kann, ist man sich uneinig. Beziehungsweise schaut zum Beispiel den massiven Klimaveränderungen wie gelähmt zu. Was also tun? Ein wichtiger Handlungsleitfaden für Staaten und nichtstaatliche Akteure ist die Agenda 2030. Am 1. Januar 2016 trat die in der UNO-Vollversammlung verabschiedete und von allen 193 Staaten unterzeichnete Agenda 2030 in Kraft. Kernstück sind die 17 Sustainable Development Goals, SDGs, also die 17 Nachhaltigkeits- und Entwicklungsziele. Die SDGs sollen die drei Seiten der Nachhaltigkeit berücksichtigen: Soziales, Umwelt, Wirtschaft. Das Spektrum der Ziele reicht von Armut und Hunger beenden über nachhaltiges Wirtschaften und Leben bis hin zu Klimaschutz und dem Erhalt unserer Ökosysteme. Schon im Juni 2016 hat der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter im Namen der Stadt die Resolution des Deutschen Städtetags mit dem Namen 2030 Agenda für nachhaltige Entwicklung, Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene gestalten, unterzeichnet. Damit verpflichtete sich die Stadt, Maßnahmen im Sinne der Agenda 2030 in einem breiten gesellschaftlichen Bündnis voranzubringen. Wie diese Aufgaben gestemmt werden sollen und was seit 2016 passiert ist, das haben wir Helmut Schmidt vom Koordinierungskreis der Münchner Initiative Nachhaltigkeit MIN gefragt. Zunächst stellte er seine Organisation vor.
Zur Münchner Initiative Nachhaltigkeit gehören jetzt über 50 NGOs, also sogenannte Nichtregierungsorganisationen. Und da ist zum Beispiel Green City dabei, da ist Bund für Umwelt und Naturschutz, da ist aber auch das Nord-Süd-Forum. Es sind auch soziale Verbände mit vertreten, also eine ganze Palette aus dem Spektrum der Nachhaltigkeit. Wir haben 8 Manufakturen, einmal Manufaktur 1, die sich mit Klimaschutz und erneuerbaren Energien beschäftigt, Manufaktur 2, Mobilität und Verkehr, da läuft gerade das große Projekt im Westend-Kiez. Manufaktur 3 Stadtentwicklung. Wir haben in diesem Jahr eine umfassende Stellungnahme zur Stadtentwicklungsplanung der Stadt München abgegeben. Manufaktur 4 Nachhaltigkeit und nachhaltige Wirtschaft und Arbeitswelt. Da läuft im Prinz-Eugen-Park ein Projekt Circular Society. Manufaktur 5 befasst sich mit Ernährung, Landwirtschaft, Gesundheit, Wasser, Konsum. Da hatten wir Anfang Mai eine große Aktion am Marienplatz zur Händelsauerei und das Ziel ist da, faire Wiesen als Leuchtturmprojekt umzusetzen. Oder es läuft ein Projekt Hitzeresilienz in Moosach. Dann haben wir noch Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Manufaktur 6 oder Ungleichheiten und Armut bekämpfen. Das läuft gerade an mit den sozialen Initiativen. Und das Thema Bürgerbeteiligung in der Manufaktur 8 ist auch ein sehr umfassendes Projekt, wo ganz viel in systematische Bürgerbeteiligung investiert wird.
Und Kernforderung von Anfang an und als die Gründungsphase, sage ich mal, der Münchner Initiative Nachhaltigkeit begonnen hat, habe ich schon mit dem Thomas Ködel-Peter mal gesprochen, dann mit der Mona Fuchs, damals noch beim Klimaherbst. Da war von Anbeginn an die Forderung nach einer Nachhaltigkeitsstrategie für die Stadt. Zunächst mal, was ist denn das überhaupt, eine Nachhaltigkeitsstrategie?
Vorab noch, wir haben dazu auch einen eigenen Arbeitskreis bei der Münchner Initiative Nachhaltigkeit. Eine Nachhaltigkeitsstrategie beschreibt im Wesentlichen oder im Grundsatz den Weg, wie man zu einer nachhaltigen Entwicklung kommt. Und zwar so, dass man konkrete Ziele festlegt nach dem SMART-Prinzip. Also Ziele müssen strategisch, messbar, attraktiv, akzeptiert, realistisch, aber auch terminiert sein. Und die Ziele sind mit konkreten Messindikatoren hinterlegt, sodass man ganz genau weiß, wie viel man investieren muss, um bestimmte Ziele zu erreichen.
Da natürlich die Gretchenfrage, hat München eine Nachhaltigkeitsstrategie?
München hat definitiv keine Nachhaltigkeitsstrategie. München hat mit der Perspektive München ein umfassendes Wunschkonzept, was in allen möglichen Bereichen der Stadt erreicht werden soll. München hat ein Klimaneutralitätsziel, München hat eine Mobilitätsstrategie, hat einzelne Strategien, auch Biodiversität und so weiter. Es wird auch ein Armutsbericht vorgelegt. Das zielt alles schon in die richtige Richtung. Aber es entspricht nicht einer Strategie.
Woran es liegt, können wir vielleicht noch im Verlauf des Interviews klären. Gehen wir nochmal zurück zum Jahr 2016. Wichtiges Datum. Ein wichtiges Datum für die Stadt, aber auch weltweit. Da trat die Agenda 2030 in Kraft. Im Juni 2016 unterzeichnete der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter die Resolution des Deutschen Städtetags zu 2030 Agenda für nachhaltige Entwicklung, Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene gestalten. Damit hat sich die Stadt verpflichtet, Maßnahmen im Sinne der Agenda 2030 in einem breiten Bündnis voranzubringen. So hat man sich da auch damals 2016 geäußert. Wenn Sie jetzt zurückblicken, was ist denn seit 2016 passiert in dieser Richtung?
Zunächst mal ist es sehr erfreulich, dass die Stadtspitze sich zu diesem Prinzip erklärt und das auch unterstützt. Passiert ist seitdem, es ist ein Nachhaltigkeitsbericht vorgelegt worden. Der erste, der zweite soll in diesem Jahr im Herbst kommen vom RKU. Dann gab es von MIN initiiert den Kongress, der aber auch von der Stadt unterstützt worden ist. Es gab verschiedene Anträge von der SPD und den Grünen zur Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie. Und es gab jetzt im April dieses Jahres das Hearing zum Thema Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsmanagement, Nachhaltigkeitsstrategie. Und letztes Jahr ist beim Deutschen Institut für Urbanistik eine Bestandsanalyse beauftragt worden zum Thema, wo stehen wir eigentlich in Sachen Nachhaltigkeit in München. Und bei dieser Bestandsanalyse ist auch dezidiert festgestellt worden, dass es noch keine Strategie in München gibt zum Thema Nachhaltigkeit.
Jetzt habe ich aber in dem Stadtratshearing, ich habe das auch in Teilen angehört, da wurde davon ausgegangen, dass München eine Nachhaltigkeitsstrategie hat. Und auch ganz positiv geäußert hat sich die zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden. Die hat nämlich davon gesprochen, dass München schon sehr weit sei bei der zukunftsfähigen Entwicklung der Gesellschaft im Vergleich zu anderen Kommunen, auch wenn der ökologische Fußabdruck immer noch viel zu groß sei. Würden Sie da im Großen und Ganzen zustimmen oder würden Sie da auch heftigst widersprechen?
In der Tat ist der ökologische Fußabdruck sehr hoch. Der liegt nämlich bei rund 12 Tonnen pro Bürger und Bürgerin in München. Nachhaltig wäre es, wenn er bei 2 Tonnen liegen würde. Und da sieht man auch das große Delta, was noch erreicht werden muss. Wie Frau Katrin Habenschaden auch gesagt hat, gibt bereits sehr viele Aktivitäten in Richtung Nachhaltigkeit. Ich habe mir selbst mal die Mühe gemacht zu schauen, was ist in den vergangenen 10 Jahren alles in Richtung Nachhaltigkeit passiert. Und da gibt es eine ganze Menge sehr erfreulicher Sachen. München ist vorbildhaft bei der Gleichstellungspolitik. Wir haben einen Armutsbericht. Die kommunalen Betriebe sind alle in städtischer Hand. Da ist nichts privatisiert worden. Das ist sehr erfreulich, gibt den Bürgern große Sicherheit. Und auch in der Koalitionsvereinbarung von Grün-Rot sind zu allen Nachhaltigkeitszielen konkrete Maßnahmen vereinbart worden. Woran es hapert, das ist dann die Umsetzung.
Da will ich noch ergänzen, das hat ja auch die RKU-Referentin, also die Referentin für Klimaschutz und Umwelt im Stadtratshearing gesagt. Es gibt eine Biodiversitätsstrategie, Perspektive München haben Sie auch erwähnt, das Stadtentwicklungskonzept, zahlreiche Gutachten zu allen Nachhaltigkeitsthemen, natürlich viel der Klimaneutralitätsbeschluss. München soll bis 2035 klimaneutral sein, sauber Soggi, bis 2025 soll der Verkehr zu 80% über die öffentlichen oder Fußgänger-Fahrrad abgewickelt werden. Die Umsetzung da, ob man das erreicht, will ich gar nicht drüber reden, aber es gibt sehr viele Gutachten, sehr viele Beschlüsse, es fehlt an der Umsetzung. Sind wir uns da einig oder könnte man das so sagen?
In der Tat haben wir weniger ein Erkenntnisproblem, sondern eher ein Umsetzungsproblem. Und das liegt aber auch daran, dass es eben keine Strategie gibt, die sehr konkret ist, die verbindlich ist, sondern es sind bestenfalls politische Wunschvorstellungen, die geäußert worden sind, die noch nicht mit den entsprechenden Ressourcen und mit Steuerungskompetenz hinterlegt sind.
Könnte man das konkret machen? Wie könnte so eine Nachhaltigkeitsstrategie, und da ist auch der Begriff Nachhaltigkeitsmanagement des Öfteren im Stadtratshearing gefallen, wie könnte eine Strategie, ein solches Management helfen? Kann man das auch konkret veranschaulichen, dass die Hörerinnen und Hörer da eine Vorstellung haben?
Also man müsste zunächst mal ein sogenanntes Gremium bilden, was konkrete Ziele zu den 17 SDGs formuliert. Aus diesem Gremium heraus könnte sich ein Nachhaltigkeitsrat, Nachhaltigkeitsbeirat entwickeln. Die Ziele müssten nach diesem SMART-Prinzip, wie ich anfangs gesagt habe, sehr konkret sein und nicht irgendwelche Wunschvorstellungen. Es müssten Indikatoren definiert werden, anhand derer man die Zielerreichung misst. Das ist ein typisches Nachhaltigkeitsmanagement, ja. Und das Ganze sollte dann auch durch einen Nachhaltigkeitsrat unterstützt werden, der aus Wissenschaftlern, aus Vertretern der Zivilgesellschaft, der Wirtschaft und so weiter, auch aus der Politik zusammengesetzt ist und als Beratungsgremium für den Stadtrat fungiert und darauf achtet, dass die Entwicklung tatsächlich auch in Richtung Nachhaltigkeit geht. Das Problem in München ist, dass Nachhaltigkeit ist zum einen extrem komplex. Im Prinzip sind alle 14 Referate tangiert. Und deswegen wird es nicht gehen, ohne eine Steuerungsgruppe, die bei der Stadtspitze angesiedelt ist, um diesen Prozess auch zu steuern, um eben die notwendigen Ressourcen auch zu verschaffen.
Bei Nachhaltigkeitsrat fällt mir natürlich in München der Seniorenbeirat ein, der Mieterbeirat, der Behindertenbeirat. Das sind beratende Gremien. Ich habe jetzt von denen noch nicht wegweisende Empfehlungen gehört, die dann auch vom Stadtrat, wegweisend mögen sie sein, die dann auch vom Stadtrat aufgenommen werden oder von der Stadtspitze. Müsste das vielleicht nicht auch ganz anders organisiert sein?
Das jüngste Gremium, was installiert worden ist, ist der Klimarat. Da werden auch konkrete Stellungnahmen verfasst zu einzelnen Maßnahmen, zu klimarelevanten Beschlüssen, die im Stadtrat gefasst werden. Das ist so ein gewisses Dilemma. Die Räte können nicht anstelle der gewählten Stadträte fungieren. Die Stadträte sind die demokratisch gewählten Vertreter der BürgerInnen und müssen auch entscheiden, haben die Entscheidungsverantwortung. Gleichwohl, das ist in der Vergangenheit schon öfter suboptimal gelaufen, wäre es hilfreich, wenn das anhand konkreter Ziele gemessen würde und dann auch die Zusammenarbeit mit so einem Nachhaltigkeitsrat und der Stadtspitze und der Politik konkret in der Geschäftsordnung festgelegt ist.
Das heißt, ohne die Wählerinnen und Wähler wird es nicht gehen. Die müssen die richtigen Parteien in den Stadtrat wählen, die sich auch für das Thema Nachhaltigkeit stark machen.
Im Prinzip tragen alle Parteien das Thema Nachhaltigkeit auf der Agenda, auf dem Schirm. Es wird unterschiedliches darunter verstanden. Es wird manchmal von ökologischer Nachhaltigkeit gesprochen. Nachhaltigkeit betrifft aber alle Bereiche, bekanntlich soziale, wirtschaftliche und ökologische Themen. Und deswegen kann es nicht gesplittet werden. Das ist eine ganz neue Herausforderung für die Stadt, weil es in der Tat auch alle 14 Referate betrifft.
Also eine Nachhaltigkeitsstrategie braucht auch ein Nachhaltigkeitsmanagement. Noch eine letzte Frage. Jetzt haben wir nur über die Stadt München gesprochen, die Stadtverwaltung, die Stadtspitze. Inwieweit kann denn die Stadt München die Nachhaltigkeitsziele, die 17 SDGs der Agenda 2030 alleine umsetzen? Und inwieweit ist sie angewiesen, abhängig von den Entscheidungen von Freistaat, Bund, aber auch Europäischer Union?
München ist eine sehr reiche Stadt und kann damit sehr viel auch in Eigenregie umsetzen. Allerdings ist München auch darauf angewiesen, dass von Seiten EU die entsprechenden Zielrahmenvorgaben definiert werden. Da gibt es sowohl förderliche wie auch behindernde Elemente auf EU-Ebene. Circular Economy, ein Kreislaufwirtschaftspaket, ist ein typisch förderliches Instrument, aber die ganze Agrarpolitik, dass die Wirtschafts- und Wettbewerbspolitik, die ist ganz klar noch gegen Nachhaltigkeit gerichtet. Bestes Beispiel auch das schwache Lieferkettengesetz auf EU-Ebene. Also das ist eher hinderlich. Auf Bundesebene, da kann man sagen, da ist ja vom Bundeskanzler die Zeitenwende genannt worden. Die Zeitenwende sollte eigentlich auch verknüpft werden mit einer großen Transformation in Richtung Klimaschutz, in Richtung Verkehrswende, Energiewende oder auch Ernährungs- und Konsumwende. Und da ist noch viel zu wenig zu sehen, obwohl die Bundesregierung bereits einen Nachhaltigkeitsrat hat und auch eine Nachhaltigkeitsstrategie, hat man dort erkannt, dass alles, was da bisher gemacht wurde, viel zu unverbindlich war und viel zu allgemein. Da krankt es auch auf Bundesebene und es wäre schön, wenn hierzu mehr auf Bundesebene fixiert würde. Beispiel Ressourceneffizienz. Es gibt schon Ressourceneffizienzprogramm 3, aber wenn man genau hinschaut, würde man feststellen, dass Effizienzgewinne oftmals durch sogenannte Rebound-Effekte mehr als überkompensiert werden und damit ins Leere laufen. Wir haben wachsende Ungleichheiten. Die Bildungspolitik auf Bundes- und Landesebene ist eine Katastrophe. Der Freistaat hat lange die Energiewende geblockt. Ja, also das ist ja bekannt. Von daher wäre es wünschenswert, wenn hier auch auf Bundes- und Landesebene mehr Unterstützung in Richtung Nachhaltigkeit kommen würde. Generell ist es so, dass aus meiner Sicht das Thema Globalisierung auf der einen Seite, die individuelle Gier und Habsucht auf der anderen Seite zu einer gewissen Gleichgültigkeit in der Bevölkerung geführt haben zum Thema nachhaltige Entwicklung, und zwar Gleichgültigkeit gegenüber den Folgen im globalen Süden oder auch gegenüber künftiger Generationen. Ja, wir stehlen künftigen Generationen die Ressourcen und das ist alles andere als nachhaltig.
Keine guten Aussichten, wenn ich Ihnen so zuhöre. Haben Sie zum Schluss noch was Positives?
Ja, ich könnte einen Rat geben. Wir sollten einfach mehr genießen und weniger konsumieren. Das wäre wirklich nachhaltig, ja, und das würde allen gut tun.
Soweit Helmut Schmidt von der Münchner Initiative Nachhaltigkeit MINT. Auf dem Stadtratshearing zum Thema Nachhaltigkeitsstrategie am 1. April dieses Jahres machte Oliver Peters vom Deutschen Institut für Urbanistik im Auftrag der Stadt München eine Sustainable Development Goal Analyse. Er hat untersucht, wo München bei der Nachhaltigkeitsleistung steht, wo wir bei der Umsetzung der Agenda 2030 stehen. Dabei lag der Fokus vor allem auf der Stadtverwaltung. Fazit war, im Vergleich mit allen 64 Großstädten in Deutschland, also mit Städten über 100.000 EinwohnerInnen und mit den 15 Großstädten über 500.000 EinwohnerInnen, steht München positiv da. Vieles aber konnte auch mangels überprüfbarer Daten nicht untersucht werden, wie er mitteilte. Wir haben es im Interview vorhin schon erwähnt. Die zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden verwies im Stadtratshearing darauf, dass München schon sehr weit sei bei der zukunftsfähigen Entwicklung der Gesellschaft im Vergleich zu anderen Kommunen. Auch wenn der ökologische Fußabdruck noch immer viel zu groß sei. Wir baten Martin Hensel, stellvertretender Geschäftsführer des Bund Naturschutz in München, um eine Einordnung der Aussage der Bürgermeisterin.
Wie immer im Leben kommt es ja darauf an, in welche Richtung man schaut. Und wenn man dorthin schaut, wo noch weniger passiert, dann kann man sich natürlich sehr schnell sehr gut fühlen. Aber de facto, sagen wir vom Bund Naturschutz, München ist in Sachen Nachhaltigkeit noch meilenweit von den Zielen entfernt, die sich die Stadt selber gesetzt hat.
In dem Stadtratshearing war auch viel Lob rauszuhören für die Stadt München, insbesondere für die Verwaltung. Da wurde dann darüber erzählt, dass es eine Klimastrategie gäbe, eine Biodiversitätsstrategie, das Stadtentwicklungskonzept Perspektive München, dass es zahlreiche Gutachten zu allen möglichen Nachhaltigkeitsthemen gäbe und auch ganz konkret Beschlüsse wie zur Klimaneutralität, zum Bürgerbegehren, Sauber, Soggi und so weiter. Wenn du das hörst, was denkst du dir da?
Es ist ja nicht so, dass wir in München die Probleme nicht erkannt hätten. Dass wir die Themen sehen und sie angehen wollen als Stadtgesellschaft, spiegelt sich darin, dass es entsprechende Beschlüsse und Initiativen gibt, dass die Verwaltung eben Machbarkeitsstudien erarbeitet etc. Also auf der theoretischen Seite passiert ganz viel. Also wir haben kein Beschlussdefizit, wir haben aber ein Umsetzungsdefizit. Also die Umsetzung in die Praxis, die hängt hinterher und da setzt auch unsere Kritik an der Stadt München an.
Werden wir mal konkret und schauen auf verschiedene Themen. Nehmen wir mal als erstes den Klimaschutz. Wo steht München, wo steht die Stadtgesellschaft da?
Also auch hier gilt natürlich, die Ziele stimmen. Wir wollen raus aus den fossilen Energieträgern, rein in erneuerbare Energien. Aber zum einen ist der Ausbau viel zu langsam. Wir hinken eigentlich bei allem hinterher. Photovoltaik ist die letzten Jahrzehnte verschlafen worden. Geothermie, ja, trödelt so ein bisschen vor sich hin. Also auch wenn hier die Stadtwerke sicher sagen werden, es geht alles nicht so schnell. Aber das hilft uns ja nichts, weil wir schnell sein müssen. Also wir müssen unsere Prozesse beschleunigen. Wenn man sich jetzt anschaut, diese unsägliche Diskussion um eine Verlängerung des Engagements bei ISA 2, also Verlängerung der Nutzung von Atomkraft, dann muss ich sagen, die Stadtgesellschaft, die Politik drückt sich um die wirklichen Fragen herum. Es wird eben nicht die Frage gestellt, wie sieht denn ein nachhaltiger Lebensstil aus und was gehört dazu, wie muss der dann organisiert werden, sondern man tut so, als könnte man einfach nur durch das Drehen an ein paar Schräubchen hier und ein paar Schräubchen dort, ohne sonstig sich groß Gedanken machen zu müssen, könnte man den Lebensstandard, den Lebensstil, den wir hier pflegen, gewissermaßen von heute auf morgen grün anstreichen und das wird nicht funktionieren. Deswegen ist auch dieser Vorstoß mit Atomkraft, so sehr er fachlich ja auch hinterfragt werden muss, ist aber auch gesellschaftlich absolut kontraproduktiv, weil er uns auf dem Weg in eine nachhaltigere Energieversorgung nicht weiterhilft. Er ist wieder nur Ausdruck dessen, dass wir die Fragen, die gestellt werden müssten, nicht stellen. Und die lautet beim Thema Energie: Wie viel Energie wollen wir eigentlich überhaupt verbrauchen? Was wäre nachhaltig und aus welchen Quellen soll es dann kommen? Wir tun so, als könnten wir immer neue Energieverbraucher erfinden. Ich sage jetzt mal Elektromobilität und damit wäre schon alles gut.
Kommen wir doch jetzt zum ganz wichtigen Thema für die Stadt München. Viele Münchnerinnen leiden darunter und zwar kommen wir zum Thema Verkehr, zum Thema Mobilität. Wo stehen wir da?
Im Bereich Mobilität ist es auch so, dass wir an sich die richtigen Beschlüsse haben, die richtige Marschroute eingeschlagen haben. Bürgerbegehren Saubersorge bis 2025 80% lokal emissionsfrei gestalten, hört sich gut an. Wir sind meilenweit davon entfernt, das in der Praxis auch umgesetzt auf den Straßen zu sehen. Wenn man dann noch ein bisschen mehr in die Tiefe geht und guckt, was passiert denn auf den Straßen? Welche neuen Vehikel fahren denn dort im Augenblick? Werden denn überhaupt von den Anbietern, von den Herstellern angeboten und auf die Straße gestellt? Dann sind das halt Riesenkarossen und ich nehme jetzt nur mal exemplarisch ein Beispiel. Der kleinste vollelektrische VW, der ID3, ist ein Riesenschiff. Das muss man einfach ehrlich sagen. Das hat mit Nachhaltigkeit, mit einer Mobilität für alle, mit wenig Ressourcenverbrauch, zu dem ja auch Platz gehört, zu dem Rohstoffe gehören, hat es nichts zu tun. Das ist einfach nur der Austausch des Motors, des Verbrennungsmotors durch einen Elektromotor bei Weiterverfolgung der bisherigen Strategie immer nur noch größer, immer nur noch leistungsfähiger, noch schwerer. Und das hat mit einer nachhaltigen Stadtgesellschaft, mit einer nachhaltigen Mobilität nichts zu tun. Das war jetzt also der Sektor motorisierter Individualverkehr. Großes Problem sehen wir im Augenblick beim öffentlichen Verkehr. Hier muss ja dringend ausgebaut werden, das ist allen bekannt. Es ist völlig unwidersprochen, dass wir eine Initiative hier brauchen. Aber was passiert? Mit dem Argument, der öffentliche Verkehr muss ausgebaut werden, erleben wir im Augenblick einen Kahlschlag im Grünen, im Straßenbegleitgrün, in Parkanlagen, die entlang von Straßenzügen sich befinden, wo beispielsweise Trambahnen gebaut werden sollen oder wo es um eine U-Bahn-Verlängerung geht. Wo immer grün die Verhandlungsmasse ist, also Bäume, die wir eigentlich als Klimaanlagen für die Stadt brauchen, die sind die Bausteine, die als Verschiebemasse hergenommen werden, die gefällt werden, um sie dann eventuell nachzupflanzen. Was aber nicht passiert ist, dass man sich Gedanken macht, wie man die Herausforderung des ÖPNV-Ausbaus anders lösen könnte, nämlich mehr zulasten des motorisierten Individualverkehrs, mehr im bestehenden Straßenraum bleibend und das Grün nicht antasten. Und das ist ein ganz großes Problem, dass wir hier gerade einen zweiten Griff ins Grün erleben. Das, was früher die Autostraßen waren, droht im Augenblick der ÖPNV zu werden und das ist absolut negativ.
Nächstes heißes Thema ist das Thema nachhaltige Stadtentwicklung. Es geht um Wohnen und Mieten. Ich glaube, ich muss da gar nicht so viel darüber sagen, wo da die Probleme sind. Wie ist deine Einschätzung? Was macht die Stadt hier und wo stehen wir da als Gesellschaft?
Die Herausforderungen sind ja enorm. Wir haben einen Zuzug aktuell in München, der gefühlt alle denkbaren Grenzen sprengt. Wir stehen in der Situation, dass wir die am dichtesten bebaute Großstadt Deutschlands sind, trotzdem versuchen müssen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Vor diesem Hintergrund gibt es ja viele Initiativen und es ist ja mehr als lobenswert, dass die Stadt dieses Problem erkennt und angeht. Aber in unseren Augen lügt sich die Stadt hier in die eigene Tasche. Dieser Wettlauf gleicht einem Hase-und-Igel-Rennen. Die Stadt wird und kann es nicht schaffen, hier einen Zustand zu erreichen, der zur Zufriedenheit führen wird, wo man sagt, also wir haben jetzt genug bezahlbaren Wohnraum, wir haben eine Entspannung auf dem Mietwohnungsmarkt, weil wir hier ja praktisch selber Getriebene sind. Die Einflussmöglichkeiten, die die Stadt hat, reichen bei weitem nicht aus, um die Entwicklungen im Immobilienmarkt, die ja von zum Teil global agierenden Unternehmen gesteuert werden, auch nur annähernd irgendwie ja zu kontrollieren oder dem irgendwas nennenswert entgegensetzen zu können. Wir freuen uns zwar, wenn Konzerne wie aus der IT-Branche, wie jetzt Apple oder Microsoft, um nur zwei jetzt exemplarisch zu nennen, wenn die München als Standort schätzen und sagen, sie kommen hier nach München. Ja, schön, aber das trägt natürlich mitnichten dazu bei, dass das Lohnniveau im Bereich des Mietmarktes sinkt. Ganz im Gegenteil, hier kommen hochbezahlte, gut ausgebildete Kräfte nach München, die eher mehr bezahlen können als die immer so gern angeführte Krankenschwester oder der Polizist oder der Müllwerker, die fürs Funktionieren der Stadt halt notwendig sind. Da wird so getan, als könnte man seitens der Stadt nur noch durch den Bau von noch mehr Wohnungen das Problem lösen. Aber eigentlich ist das eine Fehlentwicklung im Bereich der Landesentwicklung, zumindest eher auf Bundesebene und wahrscheinlich müsste man das Thema sogar auf europäischer Ebene angehen, dass also nicht einzelne Kommunen diesem Druck im Wohnungsmarkt immer hinterherrennen, während andere Regionen ja mit dem genau gegenteiligen Problem zu kämpfen haben. Dort bluten die Landstriche aus, dort gibt es keine Infrastruktur mehr, keine Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Ärzte etc. Also das ist ein viel grundsätzlicheres Problem und auch hier drückt sich die Politik in unseren Augen davor weg, dieses Thema als solches zu benennen, dass also hier die Verantwortung also ganz klar beim Freistaat, bei der Bundesregierung liegt. Die Stadt München kann unterstützen. Sie kann ihr Mögliches tun, aber sie wird das Thema nicht lösen. Und da würden wir jetzt einfach nur immer weiter bauen, ohne Rücksicht auf jegliches Grün und Frischluftschneisen und ja, Versorgung mit kühlerer Luft. Dann wären wir irgendwann zu 100% bebaut, ohne dass wir das Problem gelöst hätten.
Soweit Martin Hensel, stellvertretender Geschäftsführer des Bund Naturschutz in München.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851. 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
In unserer heutigen Sendung geht es um die Frage, wo steht München beim Thema Nachhaltigkeit? Eine eindeutige Antwort darauf gibt es nicht. Auf eines kann man sich aber sicher einigen. Es gibt viel zu tun bei den Themen Klimaschutz, soziale Ungleichheit, nachhaltige Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr, Ernährung oder nachhaltiges Wirtschaften, wenn man will, dass München lebenswert bleibt. Im zweiten Teil der Sendung wollen wir auf zwei Themengebiete schauen, wo einiges im Argen liegt, wie wir auch vorher schon hören konnten. Einmal beim Themenbereich nachhaltige Stadtentwicklung, Wohnen und Mieten, sowie beim Bereich Mobilität und Verkehr. Beginnen wir mit dem Thema Wohnen und Mieten bzw. dem Mietenwahnsinn. Da geht es für viele wirklich ums Eingemachte.
So bezahlte die Münchnerin Juliane Schneider, Name geändert, für ihre 31 Quadratmeter Wohnung im Münchner Westend fast 30 Euro pro Quadratmeter Kaltmiete. Dass das kein Einzelfall ist, das wurde recht deutlich auf einer Pressekonferenz der Kampagne Mietenstopp im Februar dieses Jahres. Monika Schmidt-Balzert, Sprecherin der Kampagne Mietenstopp und Geschäftsführerin des Deutschen Mieterbunds Landesverband Bayern, berichtete dort über die Situation auf dem Mietmarkt und stellte die Forderungen der Kampagne vor.
Wir als Kampagne Mietenstopp fordern, dass die Mieten für 6 Jahre eingefroren werden müssen, dass zumindest die Mietpreisbremse und die Regelungen zum Mietwucher scharf gestellt werden müssen, dass Mieterhöhungen wegen Modernisierungen maximal 4% der Investitionskosten umgelegt werden dürfen. Die Lage für Mieterinnen ist aber angespannter denn je. In den letzten 6 Jahren stiegen die Mieten selbst in Städten, die bisher nicht als sehr angespannte Märkte galten, erheblich. Das zeigt, ein Mietenstopp würde den Mieterinnen und Mietern unmittelbar und schnell helfen, damit die Miete eben bei den Ausgaben, bei den Fixausgaben nicht mehr so zu Buche schlägt. SPD und Grüne hatten eine Art Mietenstopp in verschiedenen Gestaltungen in ihren Wahlprogrammen, die jedoch dem Koalitionsvertrag mit der FDP zum Opfer gefallen sind.
Soweit Monika Schmidt-Balzert, Sprecherin der Kampagne Mietenstopp im Februar dieses Jahres, also zu einem Zeitpunkt, wo die Energie- und Stromkosten und auch die Inflation noch gar nicht so hoch waren, wie es heute der Fall ist. Der Kampagne Mietenstopp angeschlossen haben sich lokale MieterInneninitiativen, außerdem der Deutsche Mieterbund, der Paritätische Gesamtverband, der Deutsche Gewerkschaftsbund und auch die Arbeiterwohlfahrt. Wir haben eingangs schon die Situation der Münchnerin Juliane Schneider, Name geändert, erwähnt, die fast 30 Euro pro Quadratmeter Kaltmiete bezahlt. Auf der Pressekonferenz der Kampagne im Februar dieses Jahres schilderte sie ihren Fall.
Ich wohne in einem Hochhaus im Münchner Westend mit 160 Wohnungen und ich wohne dort in einer Einzimmerwohnung auf 31 Quadratmeter und zahle 900 Euro kalt, also fast 30 Euro pro Quadratmeter. Hinzu kommen 90 Euro Nebenkosten und 80 Euro für Strom. Meine Heizung ist ein Nachtspeicherofen. Meine Wohnung ist nicht möbliert. In meinem Mietvertrag steht bereits der Hinweis, dass die Mietpreisbremse nicht angewendet werden kann, weil bereits der Vormieter 860 Euro Miete für die Wohnung gezahlt hat. Ja, ich bin in dieser Wohnung gelandet, weil ich aus meinem vorherigen möblierten Untermietverhältnis gekündigt wurde. Ich hatte 2 Wochen Kündigungsfrist und musste innerhalb von 2 Wochen in München eine neue Wohnung finden. Letztes Jahr las ich in der Presse von einem Mieter, der erfolgreich den Mietwucherparagrafen angewendet hatte. Ja, da ich meinen Fall dann als sehr ähnlich empfand, habe ich mich an das Sozialreferat der Landeshauptstadt München gewendet, mit der Bitte zu prüfen, ob auch bei mir ein Fall von Mietwucher vorliegt. Und ich musste dann ziemlich viele Dokumente einreichen, zum Beispiel wie viele Wohnungen ich mir angesehen hatte, wie viele Absagen ich bekommen hatte und so weiter. Und dann hat mir das Sozialreferat der Landeshauptstadt München nach einiger Zeit geschrieben und hat mir geschrieben, dass offenbar ein Fall von Mietwucher vorliegt. Dann haben sie mir eine Architektin geschickt, die hat dann meine ganze Wohnung ausgemessen und geprüft. Nach einem halben Jahr liegt mir jetzt mein Mietwertgutachten, so heißt das, also ein Mietwertgutachten des Sozialreferates der Landeshauptstadt München vor. Und auf 26 Seiten wurde der Mietspiegel herangezogen, Vergleichsmieten, das Alter und die Größe des Hauses, die Substanz und die Beschaffenheit der Wohnung und so weiter und so fort. Und in dem Mietwertgutachten kam zunächst einmal heraus, dass meine Wohnung nicht 34 Quadratmeter hat, wie vormals angegeben und wie die Wohnung auch vermietet wurde, sondern nur 31 Quadratmeter, also schon mal 3 Quadratmeter weniger. Und außerdem kam heraus, und das ist dann das große Fazit des Mietwertgutachtens, dass ich allerhöchstens 395 bis 435 Euro Miete zahlen dürfte. Nochmal zur Erinnerung, ich zahle 900 kalt.
Soweit die Münchner Mieterin. Zum Schluss ordnete Monika Schmidt-Balzert, Sprecherin der Kampagne Mietenstopp, die Aussagen der Mieterin politisch ein.
Also das ist ein Wahnsinn, 50% über dem Mietspiegel, das ist irre. Das muss man sich auch erstmal leisten können. Beziehungsweise es gibt natürlich dann die Einschränkungen in anderen Bereichen, das ist völlig klar. Das Beispiel von Juliane zeigt auch ganz deutlich, dass die Mietpreisbremse aufgrund der Ausnahmen nicht wirkt, dass der Mietwucherparagraf zwar in ganz krassen Einzelfällen anwendbar ist, aber nicht die Regelanwendung ist. Und man muss auch dazu sagen, der Paragraf 5, so wie er jetzt ist, nützt den Mietern ja nichts. Das ist eine Ordnungswidrigkeit. Die Vermieter kriegen eins auf die Finger, aber die Mieter haben deshalb noch keinen Cent zurückbezahlt bekommen. Das ist auch ein Unding eigentlich, dass das den Mietern nicht wirklich hilft. Aber wenn die Vermieter auf die Finger kriegen, kann man sie vielleicht davon abhalten, solche Wuchermieten weiter zu verlangen.
Sagte Monika Schmidt-Balzert, Geschäftsführerin des Deutschen Mieterbunds, Landesverband Bayern, auf der Pressekonferenz der Kampagne Mietenstopp im Februar dieses Jahres. Die Stadt München kann bei den Auswüchsen im Mietmarkt nur wenig machen. Da wäre die Bundesregierung wirklich gefragt. Substanzielle Maßnahmen, aber um grundlegend etwas zu ändern, lassen bis heute auf sich warten. Kommen wir zum Thema nachhaltige Stadtentwicklung und schauen konkret auf München. Es geht um eine kleine grüne Oase im Stadtbezirk Schwabing-West. Genauer gesagt um 3 8-stöckige Häuser zwischen Karl-Theodor, Ansprenger, Unertl und Degenfeldstraße. Zwischen den Wohnblocks gibt es viel Grün, viele, viele Bäume und einen Kinderspielplatz. Damit aber könnte es bald ein Ende haben. Vor 2 Jahren hatte die Bayernversicherung Lebensversicherung AG, der Grund und Häuser gehört, bei der Lokalbaukommission LBK einen Antrag auf Vorbescheid eingereicht. Das Unternehmen wollte damals wissen, ob es möglich sei, große Teile der Grünflächen zwischen den 3 Hochhäusern zu bebauen. Rund 100 Wohnungen sollten entstehen. Dagegen gab es Widerstand von den MieterInnen. Anfang dieses Jahres stand eine abgespeckte Lösung zur Debatte. 50 neue Wohnungen möchte man bauen. Nicht mehr ganz so viel Grün soll verschwinden. Aber bis zu 20 Jahrzehnte alte Bäume wären unwiederbringlich verloren. Und so scheint es nun auch zu kommen. Laut Informationen aus dem Bezirksausschuss Schwabing-West will die LBK das Bauvorhaben der Bayernversicherung genehmigen. Dagegen hat am 22. Juli eine von der Mietergemeinschaft Andekat organisierte Menschenkette entlang der Ansprenger Unertl-Degenfeldstraße protestiert. Wir waren vor Ort und haben einige Stimmen der Protestierenden eingefangen.
Ich verstehe nicht, warum die den schönen Park wegmachen wollen. Der ist absolut notwendig fürs Klima, für unsere Wohnqualität. Wir brauchen die einfach.
Ja, aber ich finde es besonders gemein, weil die Bäume, die sind ja auch schon ziemlich alt und es wäre ja gemein, die einfach zu ermorden. Wenn wir jetzt hier gerade stehen und die Bäume da wären nicht da, dann würden wir ja einen Sonnenstich bekommen.
Ich bin heute bei dem Protest dabei, weil es für mich ein entsetzliches ist, dass dieses Eck hier, wo wir seit Jahrzehnten leben, jetzt Betonplatz machen soll und wir irgendwann hier keine Luft mehr kriegen.
Und es ist heute schon ganz schwierig, durch die Hitze überhaupt zu atmen. Und wenn das wegkommt, wird es noch schlimmer. Aber wo viel Geld ist, gilt keine Moral.
Warum sind wir hier? Weil wir einfach nicht einsehen, dass also aus unserer Sicht hier unnötig jahrzehntelang gewachsene Bäume, nur um ein paar Wohnungen zu bauen, hier gefällt werden sollen. Es betrifft uns persönlich, wir sind schon seit 50 Jahren hier leben in dem Haus und möchten einfach diese Veränderung, die vor allen Dingen in der jetzigen Zeit, wo alle möglichen auf Klimaschutz oder so hinweisen und da werden mitten in der Stadt werden also solche Bäume, die gesund sind, gefällt. Das ist für uns nicht einzusehen. Wir sind zum ersten Mal zum Demonstrieren dabei in unserem ganzen Leben. Aber das ist es und wert.
Das waren Stimmen von MieterInnen und AnwohnerInnen auf der von der Mietergemeinschaft Andekat organisierten Menschenkette entlang der Ansprenger Unertl- und Degenfeldstraße am 22. Juli dieses Jahres. Was da genau auf die MieterInnen zukommt, wenn die Pläne der Bayernversicherung Lebensversicherung AG umgesetzt werden, das haben wir Marina Burwitz von der Mietergemeinschaft Andekat gefragt, die in einem der Häuser lebt und auch grünes Mitglied im Bezirksausschuss Schwabing-West ist. Sie beschreibt, wie das Karree zurzeit noch aussieht und was verloren geht, wenn das Bauvorhaben umgesetzt wird.
Das ist jetzt hier im Sommer ein wunderschönes Karree mit einem sehr grünen Innenhof. Die Bäume stehen alle voll im Saft. Man sieht, sie spenden Schatten. Es ist auch kühler als draußen auf der Straße. Es ist wirklich ein herrliches Areal. Und das soll nun verschwinden, weil die Versicherungskammer Bayern da nachverdichten möchte.
Und man merkt es ja auch hier, wenn man hier steht, hier weht einfach ein angenehmes, kühles Lüftchen. Und damit, Sie haben es gesagt, soll bald Schluss sein, wenn die Pläne sich durchsetzen. Was ist da jetzt geplant genau?
Geplant ist hier, wo wir stehen, ein Verbindungsbau mit 6 Geschossen und wir stehen hier zwischen 2 Punkthäusern, die 9 Geschosse haben. Das ist in West-Ost-Richtung, das heißt, hier wird die Belüftung von dem Areal komplett gestoppt. Des Weiteren oder als erstes ist ein Baukörper geplant auf einer grünen Wiese. Das sind ein paar hundert Quadratmeter, da kommt auch ein 6-Geschosser hin. Dann sind mehr als 20 Bäume weg, zig Meter Hecke und eine sehr große Grünfläche. Und die Nachbarn und Nachbarinnen in der Unertelstraße, die auf der anderen Straßenseite sind, werden ihre Klimainsel verlieren. Also wir auch, aber die sind genauso betroffen, weil die ihre Schlafzimmer zum Teil zu unserem grünen, parkähnlichen Gelände haben. Und dann haben die keine Kühlung mehr im Sommer.
Jetzt stehen wir ja zwischen diesen beiden Punkthäusern. Und Sie haben gesagt, da dazwischen kommt jetzt noch ein Haus rein. Schließt sich das an oder hat es einen Abstand zu diesen beiden Häusern? Oder wie soll das werden? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, da ist ja kaum Platz.
Es ist tatsächlich Stoß an Stoß, wie das in der Bausprache heißt. Das heißt, in der Degenfeldstraße 14 werden 2x5 Wohnungen direkt betroffen sein, die fallen dann weg. Was wir hier sehen in der Mitte, das sind Einzimmerwohnungen, die sind dann komplett zu. An der Ecke, das sind 2,5-Zimmerwohnungen, die verlieren ihre Balkons und ihre Wohnzimmerfensterfront. Das heißt, sie sind dann auch nicht mehr bewohnbar. Der Plan von der Bayernversicherung ist offensichtlich, den Baukörper auf der grünen Wiese zuerst fertigzustellen und dann den Mieterinnen und Mietern hier ein Angebot zu machen, dort rüber zu ziehen. Aber Sie sehen ja selbst, wie idyllisch die hier zum Teil wohnen und das werden Sie in dem Neubau sicher nicht mehr haben.
Jetzt fand ja gerade hier eine Kundgebung bzw. eine Menschenkette rund um das Karree statt. Das ist jetzt vorbei. Vielleicht fassen Sie einfach nochmal die wichtigsten Forderungen Ihrer Mietergemeinschaft zusammen.
Ja, die Forderung ist ganz einfach und kurz und knapp. Sie soll hier einfach nicht bauen. Das ist eine wichtige Klimainsel, eine Komfortinsel, wie es in Klimaforscherdeutsch heißt, die mit zur Belüftung und zur Erfrischung des Viertels beiträgt und die wäre völlig verschwunden. Und mittlerweile hat doch der letzte Depp erkannt, was uns blüht mit diesen Hitzesommern.
Der letzte Depp, sagen Sie, aber im Bezirksausschuss ist das gar nicht so eindeutig. Wir haben vor einem halben Jahr miteinander gesprochen. Da waren die Grünen nicht stark genug im Bezirksausschuss vertreten und dann hat doch tatsächlich SPD, CSU, FDP für dieses Bauprojekt der Bayern Lebensversicherung sich ausgesprochen. Jetzt fand wieder eine Bezirksausschusssitzung statt. Die Grünen waren vollzählig. Wie ist es diesmal ausgegangen?
Diesmal ist die Abstimmung gegen das Bauprojekt ausgefallen, ja, weil wir vollzählig waren und auch die Linke mit uns gestimmt hat. Dann hatten wir eine Stimme Mehrheit. Aber die CSU, die FDP und die SPD wollen hier bauen lassen. Da redet man ran wie an eine Wand, wenn man mit den ganzen Klimaargumenten kommt. Das ficht die überhaupt nicht an.
Und wenn ich jetzt mit dem Wohnungsargument komme, dass es eben zu wenig Wohnungen in München gibt, dass Wohnungsnot herrscht etc. etc., was sagen Sie dann?
Dann sage ich auch hier wieder, wir sind der dichtest besiedelte Bezirk in München mit fast 70.000 Einwohnern. Wir haben eine Einwohnerzahl so groß wie Kempten auf weniger als einem Zehntel der Fläche. Hinzu kommt noch, dass in Schwabing ja recht aktiv und rege gebaut wird, Dachaufstockung hier und Nachverdichtung dort. Aber was geschaffen wird in der Mehrzahl der Fälle, sind Luxuswohnungen. Die kann kein Mensch sich mehr leisten. Diese Wohnung braucht hier niemand. Ja? Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum und der entsteht einfach nicht.
Jetzt liegt ja, ich kenne dieses Baudeutsch nicht, der Vorbescheid der Lokalbaukommission für eine Baugenehmigung vor. Sie können mich gleich verbessern, wie es richtig heißt. Das kann sich eh kein Mensch sonst merken, wenn er nicht damit beschäftigt ist. Das heißt aber, das Signal steht auf, hier wird gebaut und der Bezirksausschuss kann sowieso nichts machen. Das heißt, was können Sie denn jetzt noch tun? Und sagen Sie mir nochmal, was liegt denn eigentlich jetzt genau vor?
Also die Bayernversicherung hat jetzt einen weiteren Antrag auf Vorbescheid gestellt, mit dem lässt sie von der LBK klären, in welchem Umfang sie bauen darf. Da werden die maximalen Bauhöhen festgelegt und die sogenannte Kubatur, also auch welches Volumen gebaut werden darf. Und das will die LBK jetzt positiv bescheiden. Das haben wir schwarz auf weiß in einem Schreiben an den Bezirksausschuss.
Das heißt, es geht nicht um das, ob hier gebaut wird, sondern nur noch um das, wie hier gebaut wird. Was kann denn jetzt die Mietergemeinschaft, was können vielleicht auch die Protestierenden jetzt, die heute hier waren und vielleicht auch wiederkommen, noch unternehmen?
Wir haben als Mieterinnen und Mieter leider sehr wenig Eingriffsmöglichkeiten. Was wir machen können, ist das, was wir heute gemacht haben, nämlich auf die Pauke hauen und Öffentlichkeit schaffen und hoffen, dass sich an irgendeiner entscheidenden Stelle etwas dreht und diese Pläne zurückgenommen werden.
Haben Sie mit dem Unternehmen mal gesprochen?
Derjenige, der für die Baupläne verantwortlich ist, war tatsächlich im Bezirksausschuss, im Unterausschuss Bauen und hat die Pläne vorgestellt. Da waren auch rund 20, 25 Mieterinnen und Mieter anwesend und er hat sich auch den Fragen gestellt. Aber die wollen bauen, basta.
Wann soll denn gebaut werden? Wann könnte es losgehen? Zuerst müssen ja dann die Bäume gefällt werden. Wie ist da der Zeitplan?
Also laut dem Herrn, der die Pläne vorgestellt hat, wollen sie im nächsten Frühjahr die Bäume fällen. Das heißt, sie haben maximal Zeit bis einschließlich Februar. Dann geht das Zeitfenster zu, in dem man Bäume fällen darf. Es öffnet sich tatsächlich schon am 1. Oktober. Bauen wollen sie dann 2024, aber mit der Genehmigung kann es ja relativ schnell gehen. Wir vermuten, dass sie die Feinpläne schon weitgehend in der Schublade haben. Und wenn der Vorbescheid positiv beschieden wurde und wir keine anderen Einspruchsmöglichkeiten mehr haben, und die haben wir nicht, dann kann es uns passieren, dass die Genehmigung sehr schnell auf dem Tisch liegt und dass die eventuell die Bäume sogar früher fällen, um Tatsachen zu schaffen.
Sagt Marina Burwitz, Sprecherin der Mietergemeinschaft Andekat und eine der MieterInnen im Carré Karl Theodor, Anspringer, Unertel und Degenfeldstraße. Wir bleiben beim Thema nachhaltige Stadtentwicklung und schauen auf die Hochhausdebatte in München. Bis zu 155 Meter hoch könnten die beiden heiß diskutierten Türme an der Paketposthalle werden. Damit wären sie die höchsten Gebäude Münchens. Sie müssen aber nicht unbedingt zu hoch sein, hat Investor Ralf Büschel Ende Mai auf einer Veranstaltung gesagt. Das kann daran liegen, dass inzwischen das Bündnis Hochhausstopp Unterschriften für ein Bürgerbegehren sammelt. Darin sollen die BürgerInnen Folgendes gefragt werden. Sind Sie dafür, dass die Stadt München alle rechtlich zulässigen Maßnahmen ergreift, damit in Neuhausen im Umfeld der Paketposthalle kein Hochhaus gebaut wird, das über 60 Meter hoch ist? Die InitiatorInnen hoffen schon im Herbst-Winter dieses Jahres die benötigten 35.000 Unterschriften zur Einleitung eines Bürgerbegehrens zusammenzuhaben. Der Fraktion ÖDP Münchenliste geht das aber nicht schnell genug. Sie fordern schon seit 2 Jahren, dass die Stadt München ein Ratsbegehren bzw. einen Ratsentscheid zur Hochhausobergrenze durchführt. Vorteil bei einem Ratsbegehren ist, es kann vom Stadtrat beschlossen werden. Das langwierige Unterschriftensammeln fiele damit weg. Und inzwischen haben sich viele Stadträte aus allen Fraktionen für ein Ratsbegehren in der Hochhausfrage ausgesprochen. Ende Juni dieses Jahres ist die Fraktion ÖDP Münchenliste mit einem Vorschlag an die Öffentlichkeit gegangen. Auf einer Pressekonferenz räumte der Fraktionsvorsitzende der ÖDP Münchenliste Tobias Ruff mit seiner Meinung nach gängigen Mythen auf, die sich um Hochhäuser ranken. In der Tat ist nicht selten zu hören, dass München hohe Hochhäuser brauche, um dringend benötigten Wohnraum zu schaffen. Dass Hochhäuser eine weitere Flächenversiegelung am Boden verhinderten, also geradezu nachhaltig seien. Tobias Ruff sieht das nicht so.
Mythos Nummer 1 ist der, dass Hochhäuser geeignet wären, den Wohnungsmarkt zu entlasten. Das ist falsch. Die Hochhäuser, die in München geplant sind, sind durchwegs Gewerbebauten. Sie entstehen auch auf Flächen, die nach Flächennutzungsplan überhaupt nicht als Wohngebiet ausgewiesen sind. Es ist sogar so, dass diese Bürohochhäuser den Wohnungsmarkt zusätzlich noch stressen, weil sie Arbeitsplätze ganz engen Raum konzentrieren und eine zusätzliche Nachfrage zu Wohnraum schaffen. Es gibt natürlich einzelne Wohnungen, die im absolut hochpreisigen Segment angesiedelt werden, die sind sozusagen die Visitenkarte oder das Feigenblatt bei solchen Hochhäusern. Man muss aber wissen, dass ab dem 8. Stockwerk, also da der Höhe, wo die Feuerwehr nicht mehr anleitern kann, ein zweiter Erschließungskern in so ein Haus reingebaut werden muss. Das heißt, zwei Fluchttreppenhäuser, wesentlich mehr Aufzüge, wesentlich mehr Technik, wesentlich mehr Erschließungsflächen innerhalb des Hauses. Und dadurch wird Bauen vollkommen unrentabel. Hochhäuser sind in unseren Augen nichts anderes als Werbetafeln für die Bauindustrie, für Bauträgerinnen oder auch überdimensionierte Visitenkarten und tragen nicht zu einer Entlastung des Wohnungsmarktes bei. Der zweite Mythos, der immer angeführt ist, München ist eine wahnsinnig dicht bebaute Stadt und wenn wir Grünflächen erhalten wollen und gleichzeitig Flächen schaffen wollen und bauen wollen, dann müssen wir die Höhe bauen, um das Grün zu schützen. Auch das ist falsch, denn die Grünflächen um die Hochhäuser herum, die sind alle unterbaut, die sind mit Tiefgarage unterbaut. Wir haben einen Stellplatzschlüssel, der das einfach notwendig macht, dass man bis an die Grundstücksgrenze dann diese Tiefgaragenflächen hinlegt und damit ist eine Versickerung nicht möglich, eine Grundwasserregenerierung nicht möglich, es ist eine Verdunstung kaum möglich, die Erdüberdeckung ist ganz gering und größere Bäume können da im Prinzip nicht fortkommen. Angesichts des voranschreitenden Klimawandels gilt es natürlich in besonderem Maße. Thema Stadtklima. Hochhäuser würden dem Stadtklima nicht schaden, weil sie ja schlank gebaut sind und die Frischluftschneisen weniger tankieren würden. Tatsache ist aber, dass die wenigen verbliebenen Flächen überwiegend in Bereichen liegen, wo diese Frischluftschneisen kartiert wurden. Die Stadt hat das in der Vergangenheit gemacht und eindeutig definiert, wo momentan noch Frischluft in die Stadt ziehen kann. Wir haben ja den Effekt, dass sich die Stadt sehr, sehr stark aufheizt, viel, viel stärker als das Umland. Und wir eine thermische Sogwirkung haben und dann Frischluft entlang von Schneisen, zum Beispiel den Bahnflächen, anderen Grünzügen oder der Isar entlang in die Stadt nachdringen kann. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir nicht ein Klima haben wollen, das irgendwann mit Neapel oder Palermo vergleichbar ist. Also ein Klima, wo weder unsere Gebäude noch unsere Kultur, unsere Lebensart darauf ausgelegt ist. Dann müssen wir diese Frischluftschneisen unbedingt erhalten. Aber genau in diesen Frischluftschneisen sind leider diese Hochhäuser geplant. Sie tragen im Endeffekt zu einer Überhitzung bei, gerade auch, weil sie an der falschen Stelle liegen. Dann haben wir noch den Mythos Nummer 4 hier aufgezählt. Hochhäuser können nachhaltig gebaut werden. Also nachhaltig im Sinne von langlebig, ressourcenschonend, CO2-neutral und Ähnlichem. Es ist eben genau nicht der Fall. Hochhäuser sind in hohem Maß auf Technik angewiesen. Das sind Baustoffe notwendig, die sehr, sehr CO2-intensiv sind. Das heißt, es wird sehr viel Stahl verbaut, aber vor allen Dingen auch Zement. Und Zement ist mit der größte Klimakiller, den wir auf der Welt haben. Und damit ist eigentlich eine Wende, eine ökologische Wende im Bauen überhaupt nicht möglich.
Deswegen ist es für Tobias Ruff unbedingt notwendig, unter 60 Meter bei Hochhäusern zu bleiben.
Alles, was unter 60 Meter ist, hat man viel eher die Chance, ökologisch zu bauen und nachhaltig zu bauen und vor allen Dingen wirtschaftlich auch zu bauen. Alles, was unter 60 Meter ist, kann man auch zu großen Teilen in Holz ausführen. Man kann es so bauen, dass die Erschließungswege viel, viel geringer sind. Man hat eine viel geringere Verschattung in der Gegend, also das Photovoltaikpotenzial ist weniger eingeschränkt und man muss viel, viel weniger in die Tiefe bauen, was Fundamente, Kellergeschosse und so weiter angeht. Und damit greift man auch viel weniger ins Grundwasser ein.
Soweit der Fraktionsvorsitzende der ÖDP Münchenliste Tobias Ruff. Sein Fazit: Hochhäuser seien viel zu teuer, böten keinen günstigen Wohnraum, kein qualitativ hochwertiges Grün und seien nicht nachhaltig zu bauen. Auch der Ratsbegehrensvorschlag der ÖDP Münchenliste sieht die 60 Meter Obergrenze vor. Allerdings beschränkt sich das Bürgerbegehren Hochhausstopp bloß auf die beiden Türme an der Paketposthalle. Die ÖDP Münchenliste will mit ihrem Vorschlag 60 Meter hohe Gebäude in München zukünftig ganz verhindern. Wir dürfen gespannt sein, ob es ein solches Ratsbegehren bzw. einen solchen Ratsentscheid geben wird. Das letzte Thema der Sendung, ebenfalls in der Stadt heiß diskutiert, ist aus dem Bereich nachhaltige Stadtentwicklung sowie Verkehr und Mobilität. Ende Juni hat der Münchner Stadtrat grünes Licht gegeben für die weiteren Planungen für einen Autobahnzubringer im Münchner Norden. Mit den Stimmen aus den Fraktionen von SPD, CSU, Freie Wähler und FDP Bayernpartei im Stadtrat gibt es für die Pläne eine stabile Mehrheit. Die Grünen hingegen lehnen das Vorhaben ab. Dabei geht es nicht einfach nur um eine neue Straße, sondern höchstwahrscheinlich um einen Autotunnel von der A99 zur Schleißheimer Straße. 7 Tunnelvarianten werden diskutiert. Die wahrscheinlichste davon geht mitten durchs Hasenbergl. Konkret durch eine Parkanlage, die von West nach Ost das Hasenbergl quert. Mit viel Wiese, Bäumen und zahlreichen Sport- und Spielplätzen. Unterstützt werden die Tunnelpläne vom BMW-Konzern. Der möchte seinen Standort im Münchner Norden massiv ausbauen. Vor allem sein Forschungs- und Innovationszentrum FITZ. Bis zu 15.000 neue Arbeitsplätze bis 2050 sind im Gespräch. Aus Sorge um den Klimaschutz und die Mobilitätswende in der Stadt wendet sich ein breites Bündnis gegen die Tunnelpläne. Mit dabei der Bund Naturschutz, Fridays for Future, Green City, ProBahn, Verkehrsclub Deutschland, Greenpeace und viele, viele mehr. Das Bündnis sieht in dem Vorhaben einen Bruch des Koalitionsvertrags der grün-roten Regierung sowie des Versprechens der Grünen und der SPD, nachhaltige, soziale und klimagerechte Politik voranzutreiben. Das Bündnis protestiert daher vehement gegen das Autobahnprojekt. Um zu veranschaulichen, was für eine Verschwendung von Geldern, die dringend für die Verkehrswende benötigt würden, das Ganze ist, versenkten am 27. Juni Klima- und Umweltaktivistinnen symbolisch 1 Milliarde Euro im Fischbrunnen auf dem Marienplatz. Wir waren vor Ort und haben mit Christoph von Gagern vom Verkehrsclub Deutschland VCD in München gesprochen.
Ja, die Entscheidung, ob es eine Autobahn oberirdisch oder als Tunnel wird, ist ja noch gar nicht gefällt. Momentan deutet die Linie von Dieter Reiter darauf hin, dass er eher einen Tunnel sich vorstellen kann. Wir vom VCD finden das ganz schlecht, weil Tunnel bauen zur heutigen Zeit ist kontraproduktiv für das Klima, ist kontraproduktiv für die Mobilitätswende. Wir wollen den mobilen Individualverkehr reduzieren und nicht intensivieren.
Sie haben gesagt, jetzt steht noch gar nicht auf der Agenda, ob oberirdisch oder Tunnel, aber es wird ja schon ganz viel über diese 7 verschiedenen Tunnelvarianten diskutiert und es heißt immer, die wahrscheinlichste geht mitten durchs Hasenbergl, sie geht durch eine, ich habe es mir angeschaut, durch eine schöne Parkanlage mit vielen Bäumen, viel Wiese, viel Platz für die Menschen. Schauen wir erstmal auf diese Tunnelvariante, wie finden Sie das, dass das scheinbar die wahrscheinlichste Variante ist?
Ich habe den Eindruck, dass die Bevölkerung überhaupt nicht gefragt worden ist in dem Zusammenhang, sodass alle Baumaßnahmen auf dem Rücken der Bevölkerung ausgetragen werden. Und das ist natürlich fatal. Eine Stadt, die wie München eigentlich sich auf die Fahnen geschrieben hat, mehr Bürgerbeteiligung auch zu machen, darf das nicht in Eigenregie entscheiden, ohne die entsprechenden Leute gehört zu haben.
Jetzt angesichts des Klimawandels, und man kennt ja diese Meldungen von Überschwemmungen, von Hitze, gerade jetzt in den letzten Wochen und Monaten auf der ganzen Welt, dann einen Tunnel zu bauen für mehr Autos, sage ich jetzt mal, das wäre jetzt so die Frage, erwartet man da oder erwarten Sie dann auch wirklich mehr Autos auf der Straße, was ja eigentlich heute angesichts der Zeiten nicht mehr vermittelbar ist, oder?
Ich denke mal, dass die Verbesserung einer Zufahrt vom Autobahnring in den Münchner Norden, und das wird ja von der Stadt als Verbesserung tituliert, nur zu mehr Verkehr führen kann. Und das ist nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen eine Reduzierung des Verkehrs.
Jetzt weiß man ja nicht so genau, was der Tunnel kosten soll, wenn er denn ein Tunnel wird. So diskutieren wir das jetzt einfach mal. Eine der Folgen wird wohl vermutlich auch sein, dass die nachhaltige Mobilität, also die von ÖPNV, Fußverkehr, Radverkehr, da unter den Tisch fallen wird, oder? Befürchten Sie das auch?
Das befürchten wir ganz konkret, ja, weil diese Gelder, die für den Tunnelbau geplant sind, sollte man viel sinnvoller in den öffentlichen Nahverkehr, in verbesserte Radinfrastruktur und verbesserte Situation auch für die Anwohner stecken.
Soweit Christoph von Gagern vom Verkehrsclub Deutschland VCD in München zu den Autotunnelplänen im Münchner Norden. Im Sinne der Agenda 2030 bleibt jedenfalls zu hoffen, dass der Autotunnel nie gebaut wird. Und auch beim Thema nachhaltige Stadtentwicklung können Nachverdichtungsprojekte, wie wir sie vorhin geschildert haben, nicht die richtige Antwort sein. Allein deswegen nicht, weil München schon die dichtest besiedelte Großstadt des Landes ist. Und auch in der Frage eines Mietenstopps ist eigentlich alles gesagt. Er muss einfach beschlossen und umgesetzt werden, wenn man nicht will, dass sich viele ansonsten die Stadt nicht mehr leisten können. Allerdings braucht es dazu die Bundesregierung. Und damit sind wir am Ende der vierten Sendung aus unserer Reihe »Wo München fair ist« angelangt. Die nächste Sendung können Sie am Dienstag, den 27. September um 17 Uhr hören. Dann wollen wir über faire Dienstleistungen sprechen, zum Beispiel über ethische Geldanlagen, Kreislaufschränke, kostenlose Lastenräder, Carsharing-Angebote, Repair-Cafés etc. etc. Verantwortlich für die vergangene Stunde war Dietmar Freitsmiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet. Und jetzt geht's weiter bei LoRa München mit dem LoRa Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten.
Die eben gehörte Sendung wurde gefördert durch das Referat für Klimaschutz und Umwelt der Stadt München.